vom Hölzchen zum Stöckchen.
Ein Podcast von Sebastian Ehrlichter und Mirko Thiel.
Primo Movens, erste Folge.
Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge vom Hölzchen zum Stöckchen.
Ein Podcast von den anderthalb Philosophen.
Genau. So. Und gegenüber von mir sitzt Sebastian.
Und mir gegenüber sitzt Thiel. Da fängt schon gut an.
Ja, Mirko. Ja. Genau.
Also mir gegenüber sitzt Mirko.
Ja, ja.
Oder Herr Thiele.
Ja, für manche auch Herr Thiele.
Ich bin für manche auch Reinhard Richter.
Ja.
Nicht zu verwechseln mit meinem Vornamen. Das ist, da muss man aufpassen. Und eigentlich sind wir da schon ganz tief im Thema. Welcher Name fängt an? Ist es der Vorname oder der Nachname?
Der Name selber ist ja dann auch schon wieder Thema.
Das ist richtig.
Oder warum kommt A immer am Anfang?
Genau, und Z, also manchmal kann man es ja auch umdrehen, je nachdem, wie man den Suchalgorithmus bestimmt. Man kann ja auch mit Z anfangen.
Also wenn man, vor allen Dingen, wenn man so unser Alphabet hat, ne?
Ja, in anderen Alphabeten ist es dann auch nochmal anders.
Aber es scheint eine Reihenfolge oder eine Ordnung, also ein Anfang, weil das heutige Thema, was wir überlegt haben, ist Anfang.
Richtig.
Oder der Anfang. Und das also auch manchmal ein Anfang, ein Ergebnis sein kann von einer Ordnung oder einem System.
Das Letztere hatte ich vergessen, dass wir darüber gesprochen haben, aber warum nicht?
Nein, nicht als Thema. Es fiel mir jetzt nur mit dem Alphabet ein. So.
In einem Ordnungssystem hast du natürlich einen Anfang, je nach Perspektive. Und wenn du es anlegst, musst du ja auch irgendwo anfangen. Wir können ja vielleicht kurz erklären, wie wir auf dieses Thema kamen. Also erstmal fängt ja unser Podcast mit dieser Folge an. Und das zweite Mal ist, dass unser Anfang, uns mal zu treffen und aufzunehmen, von mysteriösen Umständen mehrmals bombardiert wurde.
Ja.
Zuerst war ich krank, dann warst du krank, dann hatte ich keine Lust.
So frei von der Leber weg anzufangen. Oder der Vorstellung davon, also du hattest, also es wurde ja noch nicht mehr Realität. Du hattest allein von der Vorstellung schon keine Lust.
Man kann eigentlich nicht, das ist nämlich interessant, weil vielleicht hatte ich auch Angst. Einerseits die weite Reise aus Bochum nach Hamburg, wenn man jetzt sich dafür entscheidet, nicht den ICE zu nehmen, sondern zu sagen, ich nutze mal ein Deutschland-Ticket, dann ja, steht man dann nochmal vor Herausforderungen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es vielleicht auch eine Angst war. Es gibt eine Künstlerin, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, das heißt Der Weg des Künstlers von Julia Cameron. Das ist auf jeden Fall ist ein bisschen spirituell.
Aber war das nicht so eine Reihe auch? Gab es da nicht mehrere von?
Oh, da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht sind mehrere Reihen erschienen oder eine Reihe und dann hat sie das gesammelt in einem Buch. Aber auf jeden Fall, da schreibt sie was, was ich eigentlich ganz, ja, für mich auch bezeichnend finde, dass wir als Künstlerinnen auch häufig uns vor den Anfängen scheuen, weil wir Angst haben. Also nicht unbedingt wegen des Misserfolgs, sondern sie meint, wichtig ist auch, dass wir Angst vor dem Erfolg haben. Dass es vielleicht richtig gut wird, was wir tun, das auch häufig mal ein Moment ist, wovor wir Angst haben.
Ja, oder das Thema wird dann eher die Angst vor dem auch Unkontrollierbaren oder dem Neuen, was da passieren könnte, wenn es nicht rein negativ ist.
Richtig. Und eigentlich ist das ja positiv. Unkontrollierbares ist ja eigentlich etwas, was wir auch in unserem Beruf gerne mögen. Aber auch nicht immer.
Da gibt es ja auch verschiedene Strategien, dass manche Künstler sich da Sachen auch überlegt haben, auch beim Schreiben, dass sie manchmal noch so einen halben Satz offen lassen am Abend oder am Vortag, damit sie schon wissen, wie es weitergeht. Also dieses Thema von dem leeren Blatt oder der leeren Leinwand oder die leere Bühne. So, und es ändert auch nichts daran, dass man vielleicht da schon tausendmal war oder so. Sobald dann dieser Moment neu ist, kann auch wieder immer alles passieren.
Und auch Dinge passieren, die man nicht so unter Kontrolle hat. Auf jeden Fall war das ein Projekt, was tatsächlich, also es ist jetzt keine Corona-Idee. Wir hatten uns auch nach Corona unterhalten. Der Witz ist, dass ich diese Idee schon länger hatte und in dem Sinne nicht an Partnerinnen gedacht habe, die irgendwie möglich wären. Und wir haben beide ja schon ein paar Projekte zusammen gemacht, aber nicht unbedingt in der Situation, dass wir uns miteinander unterhalten haben und es an die Öffentlichkeit geht, sondern eher im Bereich, dass du derjenige bist, der auf der Bühne steht. Und ich war entweder als Dramaturg tätig oder als Regisseur. Deswegen ist es für mich tatsächlich mal neu, in der Form an die Öffentlichkeit zu treten. Vielleicht hatte ich davor Angst.
Naja, oder was ich interessant finde, ist ja auch wieder dieses Thema jetzt so von dem, dass du sagst, die Idee hatte ich vorher schon, sodass auch dieser Zeitpunkt des Anfangs sich auch wieder so verschieben kann. Oder man im Nachhinein auch dann nochmal sagen kann, nee, eigentlich fing es da und da an.
Man kann das manchmal nicht so exakt sagen. Das
Nein,
stimmt.
Also auch bei ich weiß nicht, wer das sagte, das ist so ein bisschen wie das Original oder sowas. Wenn eine Band mehrmals den Song aufnimmt, irgendwann bestimmen sie dann, das ist jetzt das Original. Aber es ist nicht die allererste Version oder so weiter. Wie im positiven und im negativen Sinne. So.
Ja, es gibt auch dann mehrere Versionen von demselben Song vielleicht.
Ja.
Eine Akustikversion.
Ja, oder wenn die zusammengebastelt werden, dann wird eigentlich ja auch die Zeit wieder völlig durcheinander gewürfelt. Wenn man von der einen Session den Teil hat oder den Teil und so, dann ist ja auch nicht mal von der Zeit der Anfang oder von dem ist es ab dem, wenn es fertig abgemischt ist oder so.
Ja, bei uns könnte man auch sich fragen, ob unser Treffen, als wir noch nicht aufgenommen haben, vielleicht
ja,
auch sogar schon der eigentliche Anfang
ja,
war.
Ja, im Diffusen.
Im Diffusen, genau.
Ja. Nee, das war so ein bisschen auch wegen dem Diffusen. Ich hatte dann so ein bisschen auch mal so ein bisschen recherchiert und geguckt mit Anfängen und Anfangsmythen. Und oft ist auch dieses Thema, also es gibt so Unterschiede, dass so Sachen klar anfangen und manche Sachen fangen aber oft auch mit so einem Chaos an. Oder aus so einem Chaos entsteht ein Anfang.
Ich muss da gerade an die Schöpfung von Haydn auch denken. Das fängt ja musikalisch mit Chaos an. Und aber wenn man in die Bibel guckt, da steht ja dann nur, am Anfang war das Wort. Das fängt konkret mit einem Wort an. Dann frage ich mich aber auch bei der Musik, dass die Musik in dem Sinne das Wort nicht nachbildet, finde ich eigentlich auch schon mal spannend. Aber warum fängt die Bibel mit einem Wort an? Das ist
ja, aber auch die Kraft des Wortes, ne, so in den Vordergrund zu stellen.
Ja.
Dass dann das auch Realität wird. Und aber trotzdem ja die Frage dann, wie ist Gott entstanden? Oder das hat ja so Folgefragen auch. So, wie war dann der Anfang davon? Weil mit diesem Chaos, ja, der eine Geschichte war es, dass es in der ägyptischen Entstehungsgeschichte so war, dass der Schöpfungsgott sich aus dem Chaos erstmal selbst erschaffen hat. Das fand ich auch vom Vorgang so. Ich erschaffe mich erstmal selbst.
Das ist interessant, weil es auch diesen linearen Gedanken auch ein bisschen ad absurdum führt. Weil ich hatte nämlich auch gelesen, dass das eine sehr ein europäischer Gedanke ist, dass es so einen Anfang gibt.
Ja,
gibt es einen Entwicklungsprozess. Im Buddhistischen beispielsweise, die Entstehungsgeschichte ist ja sehr kreisförmig. Und natürlich könnte man jetzt sagen, ja, ein Kreis, da kannst du den Anfang selbst bestimmen. Aber hat ein Kreis überhaupt einen Anfang?
Also welchen Kreis meinst du dann auch? Also du musst ja dann vielleicht auch ein Bewusstsein für diesen Kreis überhaupt haben.
Gibt es denn mehrere Kreise?
Naja, wenn ich jetzt einen Kreis male, dann gibt es schon einen Anfang, wo ich anfange, den zu malen. Irgendwann ist der Kreis geschlossen und dann gibt es diesen Anfang vielleicht nicht mehr. Mhm. Aber diesen Kreis wahrnehmen hieß ja auch, dass man irgendwie in so eine Außenperspektive gehen könnte oder ich sehe diesen Kreislauf oder wenn man sonst drin ist, ist ja die Frage, ob man den Kreis wirklich sehen kann, der ewigen Wiederkehr oder also Nietzsche hat das, meine ich, auch als Thema mal.
Aber um nochmal zu den Ägyptern zurückzukommen oder zu dem Schöpfungsmythos, in dem Sinne sehe ich da Ähnlichkeiten zwischen dem Kreis, der angefangen wird zu malen und dem sich aus dem Chaos selbst erschaffenden göttlichen Etwas. Ist es ein konkreter Gott? Denn hat er einen Namen?
Der Sonnengott Atum entsteht aus dem Chaos des Nun.
Das ist ja spannend, dass der Atum heißt.
Ja, fast wie Atom. Ne?
Ja.
Ich hatte so geguckt, was auch so Unterscheidung von ist am Anfang eine Handlung, die Sprache oder geschieht etwas? Also ich finde, das macht auch alles nochmal einen Unterschied.
Also wir haben ja jetzt mehrere Themen
angeschnitten.
Ja. Vielleicht sortieren wir das mal.
Also du lichtest jetzt das Chaos.
Ich versuche jetzt mal das Chaos zu lichten. Also wir haben das Thema aus sich selbst anfangen oder aus Chaos. Dann der lineare Anfang, Kausalität. Dann hattest du noch Ordnung. Das passt ja ganz gut. Ordnung und Chaos.
Ja, es gibt überall, gäbe es so Ansätze auch von philosophischen Richtungen.
Oder ja, so, richtig, ne? Ja.
Also man könnte da überall so ein bisschen andocken.
Wir haben ja in dem Sinne schon über die Weltentstehung gesprochen, ob wir damit dann einfach anfangen. Auch in dem Sinne, wie fing die Welt an? Das heißt, wir haben da einmal, also ganz bekannt, Urknall. Das ist tatsächlich ein bisschen unbefriedigend, finde ich, den Urknall inzwischen. Ich habe mich öfter damit beschäftigt. Vielleicht, weil ich mir das immer wie einen platzenden Luftballon vorstelle. Und da entsteht ja eigentlich eher kaputtes Gummi dann. Also es erschrickt sich jemand meistens. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, unabhängig jetzt davon, dass es keine Akustik im Weltall gibt, ne? Und das vielleicht auch niemand hört, aber wenn ich mir so vorstelle, es gibt so ein Platzen und daraus soll jetzt alles entstehen, ist ehrlich gesagt für mich persönlich auch genauso absurd, wie wenn ich sage, am Anfang war das Wort.
Ja, aber bei dem einen sagst du absurd und das andere ist unbefriedigend.
Ja, du hast recht. Da sollte man nochmal präzisieren. Okay, ich sage, beides ist unbefriedigend.
Aber ist es dann die Darbietung, also oder ist es der ganze Prozess, also wenn jetzt am Anfang da ein schönes Geschenk wäre und daraus würde dann die Welt oder alles entstehen, der Kosmos, und es wäre nicht ein erschreckender Luftballon, ist es dieses, am Anfang passiert was und daraus entsteht alles, findest du das schon unbefriedigend oder diesen Vorgang mit einem Knall?
Nur den Vorgang mit einem Knall.
Ach so.
Ja.
Na, bei mir ist es eher so mit diesem Anfang, also wenn dieses Urknallmodell, wo dann ja immer wieder gesagt wird, wir haben jetzt wieder Spuren oder von der Urmaterie gefunden und wollen mit diesen Messgeräten zu dem allerersten Moment zurück. Da weiß ich dann immer gar nicht so richtig, was war davor dann wieder? War das wirklich der Anfang? Oder gibt es da noch weitere Universen oder umschlossen oder sowas? Mich interessiert, glaube ich, eher, was da eigentlich noch möglich wäre oder davor war oder sowas. Also ich kann mir, glaube ich, nicht vorstellen, dass davor nichts ist. Das ist, glaube ich, einfach schwer vorzustellen. Oder auch zu sagen, das Universum endet an irgendeiner Stelle. Zu sagen, was ist denn da?
Ja.
Ist dann da eine Mauer oder ist da einfach ein Schild, Ende? So, oder under construction? Oder, also weil ja eigentlich in meiner Vorstellung immer etwas, irgendetwas ist. Und nicht als nichts, als das Sein hört auf, oder das ist so.
Das ist ja die kernphilosophische Frage, warum ist etwas und nicht vielmehr nichts? Leibniz hat die niedergeschrieben, aber die ist viel älter natürlich. Ich lese häufig, dass die Gründung der Philosophie durch das Staunen entsteht über die Dinge und dass das eine der Fragen ist, die tatsächlich auch Kinder stellen. Warum ist hier der Tisch und nicht einfach ein schwarzes Loch, das alles einsaugt? Ich glaube, das, was du da gerade genannt hast, also das ist das, was mich unbefriedigend macht. Es ist nicht unbedingt der Knall, sondern da hast du recht, dass es auch bei mir eher das, sich vorzustellen, davor war nichts. Und dann kommt so ein Knall und plötzlich ist da was. Weil selbst wenn ich meine kleine Ameisenplantage mir aufbaue, sind ja die Einzelbestandteile, die Ameiseneier oder die Erde und so weiter, sind ja dann schon da. Ist ja nicht so, dass jetzt, jetzt habe ich meine Ameisenplantage und jetzt existieren die. Und was ich auch immer schön finde, darüber nachzudenken, Begegnung. Wir begegnen ja Menschen, bevor wir ihnen bewusst begegnen, sehr oft früher. Nur nehmen wir sie nicht wahr. Ich habe ja länger in Hamburg gewohnt, du wohnst jetzt auch schon sehr lang in Hamburg. Dass es durchaus irgendwann mal einen Punkt gegeben hat, dass wir uns in einer Vorlesung in der Uni begegnet sind, ohne uns wahrgenommen zu haben. Und dass es so Momente gibt, wo man Menschen in seinem Leben wahrnimmt, ohne sie wirklich bewusst wahrzunehmen. Anfang von Freundschaften beispielsweise. Wann fangen die Freundschaften an?
Ja, oder ich habe mich auch mit Freunden gefragt, würden wir noch Freunde werden, wenn wir uns jetzt noch treffen würden? Also weil man sich zu einer bestimmten Zeit trifft, könnte man mit dem anderen, wenn man ihn dann begegnet, 10 Jahre später, also und das wäre ein Anfang, würde man noch wieder eine Freundschaft mit dieser Person beginnen? Also gibt es auch einen Moment, wo bestimmte Sachen passieren können und irgendwann vielleicht nicht mehr? Oder wie sehe ich die Freunde? Also auch dieser erste Blick, auch dieser Anfang, der verschwindet ja irgendwann, so wenn man sich länger kennt.
Also ich versuche gern auch Menschen frisch zu sehen, weil tatsächlich wir verändern uns ja als Menschen. Mit meiner Vorstellung von einem Mirko, dir zu begegnen, wird dir nicht gerecht. Oder wird keinem Menschen gerecht und engt auch manchmal ein und lässt auch nicht zu, dass sich Menschen, mit denen man befreundet ist, weiterentwickeln. Vielleicht ist es so ein bisschen auch, ich versuche gerade die Kurve zum Urknall zu bringen. Es klappt nicht so ganz.
Aber man kann ja nochmal anfangen im Thema des Anfangens.
Das ist richtig. Also der Urknall wäre jetzt so rein physikalisch. Ne? Also jetzt haben wir einen emotionalen Anfang oder empathischen Anfang, könnte man sagen.
Und wir hatten das Thema mit Gott.
Die Schöpfungsgeschichte. Eigentlich hängt es in dem Sinne zusammen, wenn sich jetzt der Atom, wenn sich der Atom aus dem Chaos selbst erschafft, dann gibt es den Atom. Aber der fühlt sich ja erstmal alleine.
Wenn es das Gefühl allein... Also das ist ja jetzt
wenn
auch
er das,
eine, ja, wenn er das hat oder wenn man das nicht als sehr menschlich.
Ja, es ist sehr anthropozentrisch.
Ob man, wenn man sagt, ein Schöpfergott, ob er so fühlt wie ein Mensch oder?
Ich glaube, es ist beides möglich. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ein Wesen, das quasi etwas erzeugt oder erschafft, unemotional ist. Ein Atheist würde jetzt sagen, so ein Quatsch, als ob der Urknall jetzt irgendwelche Gefühle hätte.
Das ist die Frage, ja. Also.
Aber er muss ja, ich denke mir, er muss ja irgendwann den Punkt erreicht haben, wo er platzt.
Du meinst, dass die Ursache des Platzens ein emotionaler Zustand war?
Naja, zumindest ein Zustand des Drucks, der sich aufgestaut hat und der ja irgendwann sich erlösen muss. Wie wenn ich Blähungen habe, irgendwann muss es dann raus.
Aber schon groß die Vergleiche. Mechanisches, das ist ein mechanisches Weltbild.
Ja, sehr, sehr mechanisch.
Also es kann ja aber auch sein, der Urknall könnte von einem göttlichen Wesen wiederum eine gedankliche Fantasie sein.
Es gibt einen schönen Comic, also es zerknäult jemand ein Papier, wirft es in den Mülleimer und dann zoomt quasi das Panel so in diesen Mülleimer. Und dort ist ein Universum und dieses hineingeworfene Papier, da entsteht ein neues Universum.
Aber mit diesem Anfang oder was war davor, das fand ich ja immer schön, diesen Begriff bei Aristoteles, also dass es eine erste Bewegung gegeben haben muss. Er hat ja dann die Figur gefunden des ersten Bewegers.
Der Erstbeweger,
ja. Ja, also ja. Das finde ich eigentlich so, der die allererste Bewegung macht. Und von diesen Bewegungen entstehen alle anderen Bewegungen.
So wie Dominosteine.
Ja, in gewisser Weise oder so. Also, aber auch da diese Vorstellung, okay, irgendwie muss es angefangen haben. Aber auch da ist ja nicht geklärt, warum macht er diese Bewegung oder wer ist das und so. Ne?
Weswegen ich jetzt dann plötzlich auf Freundschaft kam und komische Gedankensprünge habe, ist tatsächlich diese Vorstellung, wenn es einen Erstbeweger gibt, es muss ja ein Wesen sein, das handlungsfähig ist und in dem Sinne auch Gründe für die Handlung hat.
Ja, ich glaube, das berührt so ein Grundschwierigkeiten bei mir in der Philosophie, dass oft immer sehr sich das nur auf ein einzelnes Subjekt bezieht. Auch bei irgendwelchen Beispielen und so weiter. Aber ich es eigentlich immer so sehe, dass der Mensch immer ein Gruppenwesen ist, eigentlich immer als Gruppe aufgetaucht ist. Und ich immer ein bisschen Schwierigkeiten habe mit dieses eine Wesen, was sich befragt.
Das würde aber auf jeden Fall mein Problem auflösen, von wegen, warum dieses Wesen dann nicht allein ist.
Ja, allerdings.
Wenn eine Gruppe quasi das Universum erzeugt hat oder eine Gruppe von Wesen.
Ein Kollektiv.
Das ist ein schöner Gedanke. ein Kollektiv erzeugt die Welt, dann hat es auch kein Problem, allein zu sein, weil kann sich dann in der Welt wohnlich machen. Das ist sehr schön. Es gibt von Terry Pratchett, also Terry Pratchett hat es, glaube ich, gar nicht geschrieben, sondern andere Autoren, die sich aber auf Terry Pratchetts Welt, auf diese Scheibenwelt ziehen. Und da gibt es so den Gedanken von, das ist ein bisschen ähnlich wie der Mülleimer, den Gedanken von dem Glas, in dem die Zauberer eine eigene Welt gezüchtet haben, die sie beobachten. Das ist auch eine Gruppe von Zauberer, die das entwickelt haben. Es war nicht einer, der diese Welt erschaffen hat, sondern es waren diese Zauberergruppe, die diesen kleinen Weltkosmos in dem Sinne erschaffen haben. Und in seinem Konzept ist diese Welt unsere Welt, das heißt die Welt ohne Zauberer. Das ist eigentlich sehr schön, dass im Prinzip wir von Zauberern erschaffen wurden.
Das hat ja, finde ich, auch immer für mich so einen Zauber, dass ein Wort so eine Kraft hat oder haben kann. Das ist ja schon irgendwie was Besonderes, dass Sachen wie eine Zauberformel sind oder sein können. Aber weil du mit dem Kollektiv das sagtest, ich hatte bei einem so einen Entstehungsmythos der Maya, da waren es mehrere Götter, die so die Welt erschaffen haben und die Tiere und die Pflanzen und irgendwann auch den Menschen und auch gescheitert sind erstmal, dass sie den aus Lehm und Holz hergestellt haben. Und letztendlich hat es dann geklappt aus Mais, aber das waren dann mehrere, die sozusagen den Menschen erschaffen haben und auch nicht mit so einem sofort ein Erfolgserlebnis.
Sie haben experimentiert und sind ja auch erstmal gescheitert.
Ja.
Das heißt, der Anfang muss nicht immer funktionieren.
Naja, oder der Anfang, manche Sachen sind auch, also ich springe jetzt ein bisschen, aber bei dem Aborigines wird das ja so als diese Traumphase, Dream Pass, gesehen. Und da war es so diese Urwesen, die durch dem, dass sie da sind und durch ihre Bewegung Berge und Flüsse erschaffen haben, aber auch nicht bewusst, sondern in ihrer Interaktion miteinander sind die Sachen entstanden. Das fand ich auch nochmal eine andere Perspektive auf etwas.
Ah, das ergänzt ein bisschen auch Aristoteles im Sinne von der Erstbeweger. Wir können ja jetzt mal die Erstbewegung sein, einfach um diesen Gruppengedanken, dass es darum geht, die Dominosteine anzurollen und vielleicht auch gar nicht mit Absicht, sondern unabsichtlich.
Und das wäre halt anders, als nach der Bibel zu sagen oder auch nach anderen Schöpfungsmythen am Anfang die Sachen konkret einfach zu erschaffen.
Ja, mit einem Plan. Es ist ja ein bewusster Plan mit diesem 7-Tage-Zyklus und dann gibt es diesen Tag Pause und in dem Sinne auch aufbauend aufeinander. Also da haben wir das Ordnungsschema im Prinzip.
Ja, aber weil da fiel mir natürlich auch ein vom Ordnungsprinzip, soweit ich kann, bisschen verstehe, sehe ich das auch als Teil, dass wir die Dinge ordnen, also das noch nicht mal die Welt ist, sondern unser Verstehen sortiert die Welt. Aber die Welt an sich hat vielleicht gar keine Ordnung.
Dass unsere Perspektive die Ordnungsperspektive
ist. Wir brauchen diese zeitliche Abfolge, um Sachen zu verarbeiten, zu verstehen, also um Erkenntnisse zu gewinnen. Aber das heißt nicht, dass es Zeit in dieser Form so gibt.
Das erklärt auch, wie sich auch das Konzept von Zeit gewandelt hat. Dass Zeit immer wildere Konzepte eigentlich bekommt, bis hin zur Quantenphysik. Wo man ja auch sagen kann, ja gut, das ist aber auch immer noch ein Ordnungsschema. Aber es führt zumindest von diesem Denken von Zeit ist linear beispielsweise weg.
Was dann aber auch schnell wieder bei mir an so einen Punkt kommt, den ich mir nicht vorstellen kann, wenn es dann heißt, in so einem schwarzen Loch gibt es keine Zeit.
Ich frage mich auch immer, warum das keiner mal ausprobiert.
Den Druck, dort hinein, sich so hineinsaugen.
Stimmt,
zu
da
lassen.
Ist ja ein extrem hoher Druck
schon,
auch im schwarzen Loch.
Weise, ja.
Da haben wir wieder den Urknall.
Den Druck, ja.
Ich wollte eigentlich mit etwas anderem anfangen.
Ja, ja. Fang nochmal an.
Wir haben gesagt, okay, vom Hölzchen zum Stöckchen von den anderthalb Philosophen. Und ich fand es auch schön, den Gedanken, dass wir quasi, wir sind, ich sage nicht, wer ist, das können sich dann die Zuhörer selbst überlegen, aber wir haben einmal einen performativen Philosophen hier und einen philosophischen Performer. Nachdem wir gesprochen haben, beziehungsweise dann in diesen Zweifeln auch überlegt hat, warum jetzt schon wieder einen philosophischen Podcast von zwei Männern, die rumlabern. Also wen interessiert das? Ich glaube tatsächlich, deswegen dachte ich, dass wir da eigentlich ganz gut passen und jetzt die ersten Formen, wie wir gesprochen haben, waren eigentlich ganz schön, weil mir wichtig war, Philosophie wird sowieso viel zu ernst genommen. Dass wir tatsächlich mit unserer auch Theaterarbeit nochmal einen Ansatz bekommen, der vielleicht nicht so wissenschaftlich-philosophisch gedacht ist, sondern tatsächlich eher Philosophie als Nachdenken über die Welt einfach betrachtet. Und das in dem Sinne jeder oder jede Person machen kann, jeder Mensch. Und dass es nicht unbedingt eine Ausbildung braucht dafür. Und es vermeidet auch, dass wir dann so lehrmeisterisch werden. Das war für mich so der Punkt, wieso ich dachte, das ist ein guter Startpunkt zu sagen, okay, unser Ansatz ist nicht hauptsächlich Wissen zu vermitteln, sondern wobei wir jetzt wahnsinnig viel schon über gewisse Konzepte gesprochen haben, aber in dem Sinne den Anfang über freies Philosophieren in dem Sinne, ohne unbedingt akademisch zu sein.
Ja, für mich war ein Ausgangspunkt einfach, dass ich das immer sehr einfach inspirierend fand, mit dir zu reden. Und dadurch, ja, ich musste eben so eher an so ein Bild denken, wie so Feuer, das manchmal entsteht, wenn man irgendwie zwei Feuersteine, Funken und sowas, das hat, das auch dieses Zusammenkommen, da was passiert. Und deswegen glaube ich, dass ich ähnlich in diesem strengen linearen Denken bin und deswegen kamen wir auch auf dieses Konzept, was ist, wenn man es ein bisschen ausufern lässt, wir schon so ein Hauptthema jetzt haben, auf das wir immer wieder so zurückkommen. Ja, aber es war eher die Lust am Denken und Umdrehen und Umwälzen von den Dingen und in Frage stellen.
Dass wir in dem Sinne auch assoziativ uns vorbereiten und nicht unbedingt konkret uns ein Buch vornehmen. Also wir könnten jetzt natürlich sagen, okay, wie war der Anfang in der Philosophie und fangen jetzt, also wir haben Aristoteles ja schon genannt, können jetzt sagen, wir fangen jetzt bei Aristoteles an oder bei
Parmenides.
Musstest du eigentlich Altgriechisch auch lernen?
Nein.
Okay, ich musste das noch. Weil gerade abgedriftet.
Dass man jetzt nicht, also nicht Philosophie, Geschichte, das ist ja aber auch die Frage, oder Geschichte der Ideen, oder wo man auch im Vornherein dann eigentlich wieder eine Struktur und eine Entwicklung sich denkt oder meint, dass es die gibt.
Genau, und das ist eigentlich auch das Wichtige an diesem Konzept des Anfangs, dass es nicht auf eine Entwicklung hinzielt, also oder auf einen Fortschritt. In unserer Zeit geht es ja auch immer um Fortschritt. Und das ist eigentlich nicht wichtig oder nicht zentral, sagen wir es so. Es ist in dem Sinne, es entsteht was, aber es muss nicht unbedingt einen Zweck haben oder einen Nutzen. So wie unser Podcast, der muss nicht unbedingt einen Nutzen haben. Und es ist schön, deine Metapher mit den beiden Feuersteinen. Ich kann ja einen Funken entzünden, ohne dass ich jetzt gerade ein Feuer machen möchte. Sondern einfach, weil dieser Funkenschlag vielleicht ganz schön anzuschauen ist.
Aber eine Sache, die ich bei dem Recherchieren trotzdem noch gefunden hatte, die ich schön fand, auch bei dem Thema Zeit, war einfach, dass ich nochmal, es gibt jetzt zig verschiedene Denker, bei Gilles Deleuze hängen geblieben bin. Und da so dieses Thema, hat ja diese zwei Filmbücher, wo ich auch nur Teile verstehe, aber trotzdem, ich finde, das ist auch so manchmal, dass ich Sachen spannend finde, obwohl ich sie gar nicht ganz erfasse. Aber es gibt bei ihm so ein bisschen das Thema ja, das Bewegungsbild und das Zeitbild. Und das ist ein Film sozusagen vereinfacht gesagt, der Film fängt vorne an, wie so eine Reise und die Bewegung und am Ende hört auf. Und dieses Zeitbild dann eher etwas hat, dass die Zeit selber, die Qualität des Momentes entscheidend ist für den Film sozusagen. Und das finde ich auch so, und er bezieht sich da auf Bergson, und der meinte, dass halt Zeit nicht eine Aneinanderreihung ist von Momenten, sondern dass es ihm um eine Qualität ging. Er glaubte, er nannte das Doré oder so. In Französisch, ich kann kein Französisch, aber das fand ich auch nochmal. Einfach Dauer, ja, aber das ist so, dann gibt es diesen Anfang gar nicht mehr so richtig. Oder er wird ein bisschen aufgehoben, also weil wir auch ein bisschen bei den Konzepten waren.
Wo ich auch Verknüpfungen dann sehe, ist, Dauer kann man ja auch mit Werten übersetzen. Beispiel, wir sitzen hier und erleben gerade die Gegenwart. Und wir erleben sie aber nicht unbedingt als Moment, den wir jetzt bewusst erfassen können, sondern als die Zeit zerfließt, aber nicht linear, sondern da spielen Erinnerungen eine Rolle, da spielen vielleicht Wünsche eine Rolle, die in die Zukunft spielen. Also, dass wir in dem Sinne mehrere Zeitebenen haben, auf denen wir uns gerade befinden. Ich finde da immer Memento eigentlich als schönes Beispiel, was Deleuze ja nicht benutzt, weil er kannte den Film ja da noch nicht.
Nee, aber er hat, wenn ich da einhaken darf, er hat ja das Bild der Spiegel. Die Spiegel da sind und dann auch wieder die Bilder aufeinander und die Zeit und Vergangenheit. Dadurch entstehen ja auch wieder neue Zeitebenen oder Bildebenen.
Ist es nicht auch die Stelle, wo er dann auf Tarkowskis Film Die Spiegel?
Das kann sehr gut sein. Du wolltest ja auf was anderes hinaus.
Nee, also im Prinzip, ich habe einfach nur ein anderes Beispiel. Ich muss zugestehen, ich habe Die Spiegel noch nie gesehen, aber ich stoße immer wieder darauf. Und ich gebe auch zu, ich habe ja meine Magisterarbeit über Deleuze Kinophilosophie geschrieben. Aber ich habe auch viele Filme mir angeguckt und tatsächlich Die Spiegel habe ich noch nicht gesehen. Ich finde eigentlich den von Aronofsky Memento jetzt gar nicht so ideal als Beispiel, fällt mir auch gerade so auf.
Naja, weil wenn man weiß, was in dem Film passiert, dann wird auf einmal logisch. Das ist ja wie so ein, nur weil er es am Anfang, weil man es am Anfang nicht weiß. Ja. Ist ja wie so ein Rätselfilm, der so beginnt.
Es gibt ja die Möglichkeit, auf, wenn man die DVD hat, dass man den Film in der richtigen Reihenfolge abspielt und dann ist er ja eigentlich überhaupt nicht im Sinne dieses Zeitbildes oder der Dure. Ein Film, den ich auch immer noch sehr mag, wenn ich ihn auch manchmal kritisch sehe, ist Letztes Jahr in Marienbad, Alain Resnais. Der fängt auch mit einem Theaterstück an und man weiß nicht genau, wird jetzt das als Film, was in diesem Theaterstück verhandelt wird, präsentiert und es springt durch unterschiedliche Zeitebenen, aber auch durch unterschiedliche Wahrnehmungsebenen. Also in dem Sinne, die Hauptgeschichte ist eigentlich ganz furchtbar, weil es geht um eine Vergewaltigung, die jetzt gar nicht das Kernthema ist, sondern als Zuschauer spürst du eigentlich diese mit einem Protagonisten dieses Thema auf in der Begegnung mit einer Frau, die eine Art Trauma hat. Vom letzten Jahr in Marienbad. Man weiß nicht genau, hat vielleicht dieser Protagonist, den wir als Zuschauerin begleiten, ist der die Ursache dieses Traumas? Und es wird aber auch offen gelassen, ob sie das erlebt hat oder jemand anders. Und was ich an dem Film so faszinierend finde, ist tatsächlich, dass dieser Film nochmal klar macht, dass solche Situationen Menschen komplett verändern können und Wahrnehmung auch komplett verändern können und eben Zeit auch verändern können. Dass so ein schlimmes Erlebnis dementsprechend die komplette Zeitwahrnehmung aus der Balance bringen kann. So würde ich es jetzt zusammenfassen. Es ist etwas her, seit ich den Film gesehen habe.
Oder wie so eine Ordnung zerstört.
Ja, richtig, richtig. Also es wird auch immer wieder dieses Ordnungsprinzip thematisiert, dadurch, dass sehr viel Kamerafahrten durch den sehr geordneten Park von Marienbad, das ist ja so ein inspiriert durch französische Gartengestaltung, so ein sehr geordneter Park mit Büschen, die quasi in Dreiecken geschnitten wurden und so weiter. Und dieses Ordnungsschema wird immer wieder durch Kameraperspektiven, also wo wir uns räumlich nicht verorten können, wo wir als Zuschauerinnen denken, wo bin ich denn da? Was ist denn das für eine Perspektive? Und so ist eigentlich auch die Erzählweise. Was ich so spannend finde daran, ist, dass es auch nochmal bewusst macht, wie problematisch die Wahrnehmung von Menschen ist, die ein solches Trauma nicht erlebt haben, dass die sich in die Figur, die das Trauma erlebt hat, nicht hineinversetzen können. Und es in der Hinsicht aber auch trotzdem wichtig ist, die eigene lineare Wahrnehmung, würde ich jetzt mal sagen, auch mal aufzulösen, um diese Perspektive einnehmen zu können. Was ist dem Menschen denn da Krasses widerfahren, um das vielleicht und wenn auch nur ansatzweise empathisch nachzuvollziehen?
Ja, oder ich hatte das Gefühl, dass vielleicht auch, weil du sagst, es ist unklar, wer aus welcher Perspektive oder wer damit zu tun hat, macht für mich auch sowas auf von, es bleibt irgendwie unverständlich oder nicht begreifbar, die Sache an sich. Und das wäre, was mich dabei sofort anspringt, wo ich sofort so, okay, das ist nicht zu begreifen. Und auch danach, wie neu anfangen? Also in dieser Welt, die überhaupt nicht mehr vertrauenswürdig ist oder wo was zerstört wurde einfach. Aber ich hatte auch nochmal hier geschaut, weil ich war so mit Anfang und manchmal guckt man einfach, ob denn das Wort Anfang, Fang, ob das wirklich darin vorkommt. Und es scheint wirklich Teil davon zu sein. Also ich lese jetzt nicht die ganze Erklärung vor, aber ich finde es eigentlich schön, dass dieses Fangen, also ein bisschen wie so Carpe Diem oder Pflücken oder dass es sowas Aktives hat, dass man diesen Anfang fängt, einfängt oder anfängt.
Der Wortstamm ist tatsächlich vom Einfangen.
Das Wort Anfang im Deutschen hat seine Wurzel im althochdeutschen Anafang, was Anfang oder Beginn bedeutet. Es setzt sich zusammen aus an, was an oder auf bedeutet, und fang, im Sinne von ergreifen oder beginnen. Somit ist im Wort Anfang tatsächlich das Verb fangen enthalten, was auf das Eingreifen oder das Beginnen einer Handlung oder eines Zustandes hinweist. Das spiegelt die Idee wider, dass ein Anfang oft ein Moment des Ergreifens einer Gelegenheit oder des Einleitens einer neuen Phase darstellt.
Das macht Sinn, ja. Ich habe hier von Meister Eckhart das Zitat: Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und den Zauber des Anfangs zu vertrauen.
Müssen wir jetzt noch das Zitat sagen, was immer dann in dem Zusammenhang gesagt wird? Oder schwebt das so im Raum?
Welches meinst du?
Am Anfang wohnt ein Zauber inne.
Ja, das stimmt. Ich glaube tatsächlich, das ist quasi inspiriert von Meister Eckhart. Also ich kann jetzt nicht die Quelle sagen.
Nein, aber manchmal kann es ja aber auch sein, dass das Gefühl schon oft gefühlt wurde und jemand hat es dann in Worte gefasst.
Wir fangen die Zeit auch ein in diesem Moment.
Naja, oder wenn man dieses Konzept nimmt, dass es aktiv ist. Und das ist auch dann wieder ja wie mit den Entstehungsmythen schwer zu sagen. Manchmal kann man das bestimmt aktiv machen. Aber ich weiß, auch in meinem Schauspielunterricht gab es so Momente, wo man so dachte, ja, ich warte jetzt auf den richtigen Impuls. Da kann man auch lange warten. So, also, und Impuls können aber durchaus da sein, aufzustehen. Aber man kann auch sagen, man erschafft diesen Impuls jetzt. Man macht diesen Anfang.
Das ist vergleichbar mit dem Improvisieren im Jazz. Ich mich immer gefragt habe, woher weiß die Band, wer jetzt gerade das Solo spielt? Ich dachte, die legen das immer fest. Und da hat mir ein Jazzmusiker mal gesagt, nee, wir warten auf diesen Impuls und dann spielt jemand ein Solo. Und es wirkt immer so, als hätten sie da ein klares Ordnungsschema, aber wir warten auch nur auf den Impuls und dann fängt jemand ein Solo an.
Aber trotzdem, also meine Mutter macht viel Musik und hat sich jetzt auch gerade mit dem klavierspielenden Jazz sehr zugewandt und sagte, für sie war es ein Neubeginn. Das ein Lehrer, ihr sagte, du musst wissen, wo du bist und dann daraus Sachen viele entstehen. Ich gebe das jetzt nur mal so wieder.
Also, wenn wir jetzt anfangen, als ein tätiges Verb begreifen, was in dem Sinne auch bedeutet, Zeit einfangen. Wir können ja nur die Zeit einfangen in dem Moment, wo wir wissen, wo wir sind.
Ja, oder es im Nachhinein vielleicht dann erinnern.
Da wäre ja die Zeit schon eingefangen, oder? Da wäre sie schon im Netz.
Wenn man nicht solche großen Unterschiede spürt, also sozusagen nicht jetzt Doré die Dauer, Qualität so spürt, sondern wenn man sehr nach Anfängen eher geht, nach großen Unterschieden, also dass man einen Anfang eher sieht, die Musik fängt an, weil es am Anfang leise ist oder dann beginnt das Neue oder die Geschwindigkeit wird wahrgenommen von einer Beschleunigung, aber ab einer bestimmten Beschleunigung fühlen wir dann nichts mehr oder so. Also ob es auch solche groben Dinge sind, die dann einen Anfang erzeugen oder wir meinen, das wäre ein Anfang oder wir können es dann einsortieren.
Also meinst du, dass man vielleicht doch nicht genau weiß, wo man gerade ist?
Das würde ich eher dahin tendieren. Mhm. Oder das ist, glaube ich, auch diese Frage, ob dieses Chaos immer wieder da sein muss oder überhaupt da ist, aus dem immer wieder neue Sachen entstehen.
Ja, man kann auch schwimmend etwas anfangen.
Wie meinst du dann?
Naja, wenn ich gerade nicht genau weiß, wo ich bin oder musikalisch wieder, ist mir auch häufig beim Musizieren passiert, dass ich nicht genau wusste, wo ich gerade bin und dann aber einen Impuls gegeben habe und durch diesen Impuls dann irgendwie wieder klar war, wo ich mich befinde.
Naja, oder ich dachte manchmal vielleicht auch die Frage der Perspektive, also auch wenn sich zwei Menschen verlieben und man von außen sieht man das schon und die haben es noch nicht gemerkt. So, und wenn man außen hat, hat man den Anfang, es war eigentlich da schon.
Das ist gar nicht so selten.
Naja, oder ich weiß auch in einer Beziehung, wo wir uns unterhalten haben, wann hast du dich in mich verliebt oder umgekehrt und dass das unterschiedlich war. Es gab nicht einen gemeinsamen Zeitpunkt.
Das ist, glaube ich, aber auch so eine romantische Vorstellung, von wegen zwei gucken sich an und dann plötzlich ist da der Moment. Interessanter ist eigentlich tatsächlich das andere. Also der Moment, dass, und da wären wir eigentlich wieder bei diesem, das finde ich schön, das kollektive Anfangen im Sinne von die kollektive Erschaffung der Welt, dass es nicht einen Impuls gab und dann haben alle angefangen, sondern dass es vielleicht eher, wie bei den Aborigines, eher so, ah, da hat mal was angefangen und dann hat aber mal jemand anders was angefangen. Aber, und insgesamt haben sie schon im Kollektiv gearbeitet, aber so konkret weiß niemand, wer wo angefangen hat. Also so ist meine Kollektiverfahrung mit, also wenn wirklich Leute als Kollektiv zusammenarbeiten und nicht immer auf irgendjemanden warten, dass man am Ende nicht genau weiß, wer hat denn dieses Stück dahin gebracht, wo es jetzt ist. Was ich eigentlich immer sehr schön finde, weil auch so ein bisschen diese auch wieder romantische Vorstellung des idealen Schöpfers, was selten eine Person ist, auch nochmal in Frage stellt.
Ja, aber das sehe ich sehr ähnlich und finde auch, dass auch bei gelungenen Produktionen die Leute eigentlich gar nicht genau wissen, warum es gelungen ist. Jeder hat dann so ein bisschen so Erklärungen, aber ich finde, es trifft dann eigentlich gar nicht den Entstehungsprozess oder wirklich die Gründe so. Das ist halt die Frage, ob man diesem, wie kann man dieses Schwammige, was man dann natürlich gerne weghaben will, aber dem eigentlich mehr Raum oder Bedeutung geben. Ich habe das Gefühl, dass so langsam auch sich die erste Session dem Ende neigt. Oder wie geht's dir mit dem Reden? Bist du noch, hast du noch vieles in deinem Notizbuch? Also ich habe auch noch wahnsinnig viel.
Doch, eine Sache noch, die ich auch nochmal interessant finde, die ist jetzt sehr mehr mathematisch.
Ich wollte nur noch zur Idee am Ende als Gedanken, ob man da nochmal eine gewagte These, dass man das irgendwie mit der Neuzeit verknüpft vielleicht.
Ja, ich glaube, das spielt da mit rein.
Okay.
Weil ich wollte nochmal auf den Leibniz.
Ja.
Der ja auch als Mathematiker bekannt ist.
Und als Universalgenie.
Was interessant ist, dass er ja die Binärzahlen erfunden hat. Also die 0 und die 1. Wobei man die 0 ja als das Nichts bezeichnen könnte und die 1 ist etwas Ganzes. Und die Frage ist, was ist dazwischen?
Ich finde ja an der Geschichte alleine schon schön, also auch die Brücke jetzt zu dem Modernen, es ist zwar nicht, was hängt dazwischen, aber dass diese Computersysteme ja alle auf 0 und 1 letztendlich beruhen. So, also als Anfang oder primitiv oder, also dass es so ein ganz basales Entstehungsmoment ist. An, aus.
Und komischerweise in der Kombination von diesen banalen An und Aus entsteht plötzlich ein komplettes Universum.
Also vielleicht doch Urknall.
Ja, aber dann halt nicht als Knall, weil auch da weiß man nicht so konkret, wann ist das Konzept zur Wirklichkeit geworden.
Aber weil du das noch mit dem Dazwischen sagst, was ist dazwischen? Das ist ja auch, was mich auch immer beschäftigt, dieses Thema. Und Rilke hat da auch mal einen Vortrag das erwähnt. Ein Ding mehr hat er das genannt. Also wenn ich dich jetzt berühre oder meine Hand auf deine Schulter lege, dann passiert irgendwas anderes. Also es ist nicht ich, du, sondern irgendwas anderes ist da noch. Und das finde ich ist immer so, das ist irgendwie so ein Zwischenraum. Oder die Beziehung, die wir jetzt haben oder jetzt so, da ist ja etwas Drittes, also diesen Untraum oder diesen Zwischenraum gibt es schon.
Etwas Unaussprechbares vielleicht.
Naja, oder nicht klar definierte. Also es ist nicht einfach eine Addition.
Das muss ja dann nicht nur ein plus eins sein, wie bei Rilke, sondern mathematisch gesehen ist ja zwischen der 0 und 1 unendlich viel, je nachdem, wie man das festlegt. Voltaire hat sich über Leibniz lustig gemacht, weil Leibniz in seiner Vorstellung, also da haben wir wieder das Ordnungsschema, der hatte dann das Binärsystem erfunden und hat er da aber dann auch trotzdem daran festgehalten, dass ein einzelner Erzeuger, Gott, eine bestmögliche Welt erschaffen hat. Und das Böse, das bestmöglichste Böse ist, was da in dieser Welt passiert. Hat sich Voltaire sehr darüber lustig gemacht. Es gibt da eine Geschichte von Voltaire, deren Titel mir jetzt nicht einfällt, aber der dann in den Anmerkungen mit drin steht, dass eine Person, die so ein bisschen Leibniz nachgeahmt ist, ganz furchtbare Schicksale erlebt, aber trotzdem daran festhält, dass es die bestmögliche Welt ist. Also bis hin zu Folterungen und was weiß ich was, kann man sich nicht anders vorstellen. Das eigentlich vielleicht nochmal als nette Anekdote.
Ja, wobei ich mich bei manchen Philosophen dann auch frage, waren das wirklich ihre Gedanken oder mussten sie das reinschreiben, damit sie es veröffentlichen konnten und es nicht unter eine Zensur fällt?
Ich verstehe, was du meinst. Also im Sinne von, dass sie, da das eine sehr christlich konnotierte Welt hat, sie nicht jetzt mit innovativen modernen Schöpfungskonzepten kommen konnten.
Ja, also das habe ich mich auch immer hier mit dem Ich zweifle, also bin ich.
Descartes.
Auch gefragt, weil der hat ja auch so ein Konstrukt.
Stimmt, wo er alles anzweifelt.
Anzweifelt und am Ende aber sagt, wenn es einen bösen Geist gäbe, der mir das einflüstert, das kann nicht sein. Also, oder wo er sagt, aber es gibt da noch Gott, den einführt. Und da frage ich mich halt, sind das wirklich seine Gedanken oder musste er das dazu finden?
Als ich es gelesen habe, hatte ich Ähnliches gedacht, weil es wirkt, das kommt nicht so aus dem Fluss wie dieser zweifelnde Anfang, ne? Mit dem, wo dann der Schöpfergott kommt, der dann alles, also es muss ja einen Gott geben, das glaubt man ihm nicht richtig, dass er davon wirklich überzeugt war.
Oder bei Molière ist es ja auch so, dass diese Stücke, mich würde mal interessieren, was manchmal die Ursprungsstücke von ihm eigentlich waren, weil ganz oft, also es gibt ja welche, da hat er ein Ballett eingefügt für den König und der hat ja mitgetanzt dann. Oder dass ganz oft sowas kam, bei manchen Stücken am Ende kommt der Bote vom König und dann löst sich alles in Wohlgefallen auf. Ne? Ist das wirklich, wie er die Geschichte geschrieben hätte oder hat er das gemacht, damit er auch einen nächsten Auftrag bekommt? Und das ist ja dieses ganze Thema der Scholastik oder wo Christentum und Philosophie das zu vereinbaren, was eigentlich, finde ich, vom Denken gar nicht geht, aber was zum Überleben zu der Zeit vielleicht wichtig war.
Und da, wo wir beim Zweifel waren, da kann man vielleicht den Bogen zum Ende dann. Die Philosophie hat ja mit Zweifeln angefangen, im Sinne von, dass sie die Welt nicht so akzeptiert, wie sie ist. Also zu sagen, ich akzeptiere jetzt einfach, dass es einen Gott gibt, sondern ich stelle mal alles in Frage, womit ich aufgewachsen bin und was ich erlebt habe. Und dass dieses Zweifeln, eigentlich alles zu zerstören, unser komplettes kulturelles oder Gedankengerüst, was wir kennen, zu zerstören, und darauf einen Neuanfang zu setzen, quasi dann wieder zu starten und mit neuen Gedanken. Das ist eigentlich das philosophische Anfang.
Ja, wo man da ja auch unterscheiden kann, aber bei Descartes davon spricht, das würde man dann einen methodischen Zweifel nennen, weil Descartes an sich ja kein wirklicher Zweifler ist. Oder du hast ja das auch als so ein systematisches Zweifel gesehen. Weil du hast dann ja schon, dass du wieder was darauf aufbaust. Und es gibt diesem Zweifeln ja dann auch noch Abstufungen, wie weit du dann gehst. Du kannst ja dann auch die neuen Sachen oder Dinge in sich in Frage stellen oder so. Ne? Also da gibt es, finde ich, noch viele Abstufungen oder Unterschiede.
Aber das war der Gedanke, den du hattest, als du meintest, wir müssten nochmal auf die Neuzeit?
Nee, was ich spannend fand.
Ah, okay.
das tut mir leid, du wolltest es jetzt wissen. Muss ich nochmal einen Anfang jetzt finden? Aber es ging eher in diese ganze Thema, was ich nachgeguckt habe, Anfang, und dann war ich bei Platon und mit der Essenz oder Idee, was ist vorher da, und dann beim Existenzialisten, wo sich umgedreht hat, wo gesagt hat, man ist erst da und dann gibt man dem Leben Sinn, ne, dieses Um- und Herdrehen. Aber ich fand auf die Neuzeit bezogen spannend, dass bei Platons Modell, es ist natürlich ganz spezifisch, andere Zeit, Anachronismus, wie auch immer, aber zu sagen, die Ideen sind die wahre Welt, wäre für mich jetzt wie fast so eine Anknüpfung, das Metaversum oder dieses Welt ist die wahre Welt. Also nur ist jetzt einfach so als gewagte Endthese oder von früher auf jetzt bezogen. Sowas meinte ich. Das war ein Gedanke, der mir kam, den ich irgendwie spannend fand.
Verstehe, ja. Ja, das passt ja gut zu Leibniz und diesem Gedanken der bestmöglichen Welt. Ja. Also, da waren wir gar nicht so weit auseinander.
Nee.
Ja, vielleicht müssen wir noch mal eine Folge übers Enden auch mal machen.
Ja, ja. Wo ihr natürlich hierauf jetzt viele Sachen einfallen würden, aber deswegen haben wir jetzt viele Hölzchen, viele Stöckchen.
Die Frage ist ja auch, wie kommt man vom Hölzchen zum Stöckchen? Muss man das dann kaputt machen? Oder nochmal sich neu auf die Suche begeben?
Sieht dein Stöckchen aus wie mein Stöckchen?
Ja, und wir merken, Enden ist genauso schwierig wie Anfangen. Nur kann ich daraus nicht fliehen, weil ich da an diesem Punkt schon bin und quasi gezwungen werde zu enden.
Ich werde nicht gezwungen. Ich kann auch das Ende einfach geschehen lassen.
Ja, in dem Sinne hoffen wir, es hat Ihnen, liebe Zuhörerinnen, Spaß gemacht.
Wir haben schön rumgeholzt.
Und wir haben viel Stöckchen gesammelt, um unseren Garten und die Terrasse auch damit zu bestücken.
Ja, oder den wilden Holzweg in den Dschungel. Oder einfach nur Stöckchen ohne jeden Sinn Zusammenhang.
Und weiter werden wir das in der nächsten Folge tun. Tschüss.
Tschüss.